HR3. Bärbel Schäfer live.
Mein Gast des Tages ist heute Tim Kruse. Er war lange als Fernsehredakteur in Sport- und Wissenschaftsredaktionen tätig und ist umgestiegen als Journalist auf die begeisternde Tätigkeit eines Buchautors. Und ich freue mich, dass er in Hamburg im Studio sitzt. Guten Morgen, Tim.
Guten Morgen, Bärbel. Ich freue mich auch sehr.
Ja, zwei Bücher sind bisher so weit gediehen, dass sie das Licht der Welt erblickt haben. Ja, von dir einmal 2012 erschienen 40 Tage Fasten von einem, der einmal Ballast abwerfen wollte. Und seit Aschermittwoch überlegt, glaube ich, jeder HR3-Hörer, wie schaffe ich es denn zu fasten und womit fange ich an? Und wir haben hier im Laufe der Woche ganz unterschiedliche Ideen gesammelt. Ist einiges dabei. Warum hast du denn angefangen zu fasten und dann gleich 40 Tage?
Ich habe schon relativ häufig gefastet, also zum ersten Mal mit ungefähr 30. Für 7 Tage habe ich das dann gesteigert auf 12 Tage und dann kam irgendwann die Idee, ich möchte gerne mal versuchen, 40 Tage zu fasten. Und
eine biblische Zahl ist das.
Genau, genau. Also Jesus hat das gemacht, Buddha, Moses, also auch noch sehr viel weitere, weniger berühmte.
Und Tim Kruse jetzt.
Genau.
Ich meine, die Linie muss jetzt hier mal fortsetzen.
Also ich habe es auch geschafft mit der Erleuchtung, weil das war so eine Sache, das hat nicht ganz geklappt. Aber ich arbeite dran.
Was ist dir denn überreicht worden? Auch irgendwelche Gebote? Aber 40 Tage, da passiert natürlich schon einiges. Nicht nur, dass man Gewicht verliert. Das kann
17
ich mir,
Kilo.
17 Kilo, aber die kommen ja wahrscheinlich dann auch irgendwann wieder drauf.
Die sind drauf, wieder drauf, ja. Ich hatte vorher 93, ich habe jetzt wieder 93.
Okay.
Wobei ich sagen muss, ich bin auch 1,98 lang. Ich bin also trotzdem schlank.
Halbwegs. Okay, also so. Es soll jetzt hier kein Diät-Tipp sein. Ja, davon wollen wir abhalten.
Nee, aber Fasten nützt nichts.
Wie hält man 40 Tage durch? 40 Tage, das ist ja eine absolute Willensleistung.
Nee, und ich glaube eben nicht, dass es mit Willen geht. Man muss es gibt den Unterschied zwischen Willen und Wollen. Also wenn man es wirklich komplett will, ohne dass man diesen extra Willen anstrengen muss, sondern sich sagt, so, ich mache das jetzt, und da gibt es auch keine Diskussion intern in mir, auch ich höre jetzt auf oder so, dann kann man schon Sachen durchziehen. Aber das ist wie mit dem Rauchen aufhören. Manchmal gelingt einem das, manchmal nicht. Man weiß aber nicht, woran das liegt.
Aha.
Mit Willen klappt es, glaube ich, nicht, sondern man muss es tatsächlich komplett
wollen.
Aber es gibt
doch Verlockungen, es gibt Verführungen, vielleicht eine Freundin, die toll kocht und super Einladungen. Und weißt du, wenn du so durch den Bahnhof gehst, kommt doch irgendwie an der Nase überall hier dieser...
Wir leben in Bratwürstchen.
Im Bratwürstchen-Duft kommt durch.
Das ist schlimm.
Du hast dich nicht verführen lassen, 40 Tage.
Das war zum Teil schon hart. Am schwersten war eine Party meines jüngeren Bruders. Das war am 28. Tag. Und der fährt wirklich immer grandios auf. Also der kredenzt alles, was man sich so wünschen könnte. Das war schwer.
Aber du bist hingegangen, das war mutig.
Ich bin hingegangen, ich habe sogar gegrillt.
Was? Oh, das ist ja Folter.
Ja.
Im Fasten die Nase über Grill halten. Du bist ja echt hart im Nehmen.
Ja, es ist natürlich auch so eine Sache, man muss sich manchmal auch was beweisen und vielleicht gehöre ich zu den Leuten, die das ab und zu müssen.
Ich glaube schon, weil wir werden heute im Laufe des Vormittags einige deiner Extremseiten, glaube ich, kennenlernen. Das Fasten ist eine. Aber es gibt ja viele, die diese 5- oder 7-tägige Fastenerfahrung schon gemacht haben. Das hast du eben erwähnt und sagen dann immer, nach Tag 3 denkst du überhaupt nicht mehr ans Essen. Ja, man kann dir einen vollen Fresskorb präsentieren und du ignorierst ihn, aber es passiert was anderes. Unglaublich viel Energie. Hattest du das auch, diesen Energieschub?
Absolut. Also das habe ich immer nach dem 3., manchmal 4. Tag. Da ändert sich in der inneren Energie irgendwie alles. Man ist wahnsinnig gut drauf. Es werden offenbar Endorphine ausgeschüttet. Also so die Tage 4, 5, 6, 7, die sind bei mir super.
Mhm.
Dann gewöhnt sich der Körper an.
Das ist wie eine Schwangerschaft, die Monate 4, 5 und 6 sind auch toll.
Das kann ich jetzt nicht so beurteilen.
Kannst du natürlich nicht beurteilen. Okay. Und dann, was ist mit Tag 38, was ist mit Tag 17, was ist mit Tag 24?
Jeder Tag ist dann natürlich verschieden. Es gibt Tage, wo man super drauf ist und es gibt Tage, wo ich einfach wahnsinnig schlecht drauf war, wo alter Kram rauskam, wo ich aggressiv war, meine Freundin blöde angemacht habe.
Ja.
Ach, und dann gab es wieder Tage, wo ich absolut eins war, wo ich durch den Wald gegangen bin und habe gedacht, mein Gott, das leben wir in einer paradiesischen schönen Welt.
Ja, und Fasten heißt ja auch Entzug, von einem, der Ballast abgeworfen hat. Das sind ja eben nicht nur die Kilos, sondern auch zu sagen, mit wenig komme ich dann tatsächlich aus.
Ja.
Ist das etwas, was eine Rolle gespielt hat bei dir?
Das ist das Wichtigste, würde ich sagen, dass man wirklich auf die Basis allen Konsums verzichtet. Und das ist Nahrungsaufnahme. Wenn ich darauf verzichten kann, kann ich auf sehr viel mehr verzichten. Und das gibt einem eine Leichtigkeit, mir auf jeden Fall. Also ich.
Wovon hast du dich denn noch getrennt?
Ich esse zum Beispiel kein Fleisch mehr. Ich behaupte, dass ich ruhiger geworden bin, nicht mehr so sehr viel unterwegs. Ich habe
Sagen alles. Verheiratete Männer auch.
Ja, bin ich ja nicht.
Okay, gut. Und was passiert eigentlich, wenn man 40 Tage fastet mit deinem Libido? Das musst du mir gleich erzählen, ja?
Ja, können wir gerne erzählen. Also,
okay, oder ist das eine kurze Geschichte?
Sehr kurze.
Erzähl ich gleich mehr. So, Tim Kruse ist mein Gast des Tages, mein Mann der Stunde und ja, wir sind im Gespräch zum Thema Fasten. Das passt natürlich irgendwie ganz gut jetzt in die Fastenzeit, ist ja seit Aschermittwoch und du hast es mal 40 Tage durchgehalten, was natürlich extrem ist und nicht, weil du jetzt irgendwie ein dickes Kind warst oder so, sondern weil du in Italien beim Meditieren plötzlich ist dir diese Idee gekommen. Jetzt haben wir eben über diesen Marathon des Fastens ein bisschen angefangen zu sprechen. Und Fasten ist ja Verzicht. Hast du denn das Gefühl, wir verzichten zu wenig?
Ja, denke ich schon. Wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viel. Wir nutzen das auch alles und sind trotzdem irgendwie immer noch nicht dankbar und zufrieden und jammern rum und beschweren uns. Und ach, das ist schon eine komische Gesellschaft. Und wenn man fastet, merkt man erst, wie reich wir sind, wirklich in allen Belangen. Und man entwickelt eine schöne Dankbarkeit. Das ist ein gutes Gefühl, was sich beim Fasten einstellt.
Und dieser Verzicht heißt ja auch für den Körper verzichten auf Nahrungsaufnahme. Das setzt ja zum einen, das hast du eben beschrieben, neue Energien frei. Ja, neue. Setzt es auch eigentlich neue Emotionen frei oder reduzieren sich Emotionen eher beim Fasten?
Nach einer gewissen Zeit fährt man schon runter. Also man fährt emotional runter. Ich war, glaube ich, relativ kühl. Also meine Freundin hat mich schlecht ertragen in der Zeit. Und jetzt
Kanntest
reden wir endlich über...
Kanntest du das von dir? Also nicht, dass sie dich schlecht erträgt, aber dieses Gefühl, dass du so reduziert bist emotional?
Nee, ich bin ein recht emotionaler Mensch. Und da war ich wirklich, war ein Eisklotz. Wirklich ein Eisklotz. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir eben schon angekündigt haben.
Ja.
Sex.
Sex. Ja,
Sex
Sonntagmorgen, 10.22 Uhr. Wir reden über Sex beim Fasten. Was passiert? Was passiert mit dem Libido?
Lässt total nach.
Es
ist ganz erstaunlich. Es lässt total nach. Also Sex verliert absolut an Wichtigkeit.
Komm, vergiss Fasten.
Ja, es kommt ja dann zum Glück wieder.
Okay, das ist beruhigend.
Ja.
Also
nein,
keine Lust gehabt in den 40 Tagen?
Relativ wenig, ja.
Also du warst kühl zu deiner Freundin, ihr hattet keinen Sex und seid aber noch zusammen.
Reduziert, genau. Wir sind immer noch zusammen, weiterhin auch sehr glücklich. Und ich bin ihr auch sehr dankbar, dass sie meine ganzen Eskapaden mit Fasten und Guru und so alles mitgemacht hat.
Hängt das denn, gibt es da einen Zusammenhang? Du hast dich ja nun ausführlich mit Fasten beschäftigt. Also Lust und Emotionen, dass sich das so zurücknimmt?
Der Körper,
ich auch ganz erstaunt. Ich dachte eigentlich, man fühlt sich dann mehr oder ist irgendwie aufmerksamer.
Tut man auch, aber es ist ein ruhiges Fühlen. Man ist wahnsinnig achtsam und man verplempert einfach keine Energie. Und irgendwann ist es beim Körper so, wenn er keine Nahrung mehr kriegt, der weiß, er muss Energie einsparen. Also fährt er den ganzen Haushalt um. Und Sex ist ein großer Energieverbrenner. Also fährt er auch das runter, einfach um zu sparen. Gleichzeitig kann er schnell Energie auch zur Verfügung stellen. Ich habe zum Beispiel Ergometer-Tests gemacht und bin am Anfang 300 Watt getrampelt, was ganz
was
gut
schon
ist.
Mal sehr ja, gut ist, weil du jeden Tag irgendwie deine 30 Kilometer gestrampelt bist zum Job. Ne?
Genau. Und nach 4 Wochen habe ich 400 Watt getrampelt und das geht in die Richtung Leistungssport.
Aha.
Und das nach 4 Wochen ohne Nahrung. Und das zeigt eben, dass beim Fasten im Körper tatsächlich einiges passiert und offenbar auch viel Gesundes, weil Fasten ja auch immer wieder von Ärzten angeklagt wird, es wäre ungesund und nichts für den menschlichen Körper. Und ich behaupte genau das Gegenteil. Es tut uns total gut.
Also das ist ja ein Wahnsinnsergebnis. Ne?
Ja,
also
wenn man
einfach sich nochmal bewusst macht, dass du gar keine Nahrung aufgenommen hast. Und das wird wahrscheinlich alle Männer auch nochmal interessieren. Ja? Du hast ja eh wunderschönes Haar, ja, aber hattest noch so George Clooney graue Schläfensträhnchen. Ja. Und die sind durchs Fasten weggegangen? Komm, du warst beim Friseur.
Nein. Also die sind tatsächlich ausgefallen, meine grauen Haare.
Ach, die sind dann ausgefallen, okay.
Sind aber leider wieder da. Also ich sehe wieder aus wie George Clooney. Wir machen ja Radio, da kann man ja alles erzählen.
Ja, genau. Aber man kann dich aber auch googeln.
Ja, stimmt.
Vergiss das nicht. Ach so, ich dachte, die wären jetzt nachgedunkelt. Wenn die ausfallen, ist das ja jetzt kein guter Tipp, den ich hier weitergebe. Ja? Aber die wachsen wieder nach, aber waren dann wieder genauso hell wie vorher.
Genau. Also ein paar graue Haare habe ich wieder.
Was hast du denn als erstes gegessen nach 40 Tagen?
Ein Apfel. Das ist so die Grundtradition, nach dem Fasten einen Apfel essen. Und das ist dann schon ein Feuerwerk im Mund an Geschmack, das ist toll. Das ist
den guten alten Berläpsch oder hast du
Ich glaube, ich habe einen Elster gegessen.
Aber du hast schon die ganze Zeit immer Apfelsaftschorle getrunken. Jetzt dachte ich, du hättest dir, weiß ich nicht, einen Donut oder Windbeutel oder so einen riesigen
Ich bin gar nicht so ein Süßmaul. Also da hätte ich gar nicht dran gedacht, sondern man möchte da wirklich auch dezent und langsam mit anfangen. Nach 40 Tagen. Ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich wieder normal essen konnte. Ne?
Musste sich auch alles wieder umstellen. Jetzt wirst du ja, weil du ein Buch über das Fasten geschrieben hast, immer wieder aufs Fasten angesprochen. Nervt das schon?
Nö, es ist nur immer wieder überraschend. Dieses Buch ist ja jetzt im dritten Jahr sozusagen und jedes Jahr bekomme ich Pressetermine genau zur Fastenzeit. Und es ist ja schon eine Zeit lang her einfach. Ich muss es also immer wieder auffrischen. Aber es ist natürlich schön. Das Buch verkauft sich super. Und deshalb ist das für mich ist das natürlich ideal, klar.
Gut, aber wir wollen natürlich jetzt hier nochmal sagen, ne, weißt ja, man muss ja auch immer nochmal eine Warnung aussprechen. Nicht einfach von heute auf morgen loslegen, ne, mit 40 Tagen, oder?
Nee, genau.
Soll man vorher nochmal einen Arzt konsultieren oder... Was muss man machen?
Ja, also ich habe jetzt keinen Arzt konsultiert, weil ich aber auch Fastenerfahrung hatte. Mhm. Ich habe also noch nie mit einem Arzt gefastet.
Und warum atmest du jetzt so schwer, wenn ich dir diese Frage stelle, weil du sagst...
Es gibt so wahnsinnig viele Diskussionen mit Ärzten. Ärzte sind nicht bereit, alternative Medizin anzugucken. Mhm. Nicht alle, aber ich sag mal so der Großteil. Und wenn man denen mit Fasten kommt und sagt, wie gut das tut, dass man Krankheiten heilen kann, die Ärzte nicht in den Griff kriegen, Hautkrankheiten, alles Mögliche, da fangen dann Diskussionen an, die einfach.
Okay, aber 40 Tage ist schon sehr extrem. Also man könnte ja erstmal mit der kleinen Variante anfangen, so wie du das eben auch gemacht hast. Erstmal 3 Tage oder 5 Tage, 7 Tage. Das ist ja dann so das Minimum und die klassische Fastenwoche dann. Ne?
Genau, 40 Tage rate ich auch keinem. Also das muss man nicht machen. Das kann man machen, wenn man da Lust zu hat und eine Selbsterfahrung sammeln will. Muss man nicht. Aber ich sag mal so 7 bis 12 Tage, das ist definitiv für jeden gesunden Menschen sehr gesund.
Okay, und nach dem Fasten ging es dann in einen Ashram nach Indien und wir nähern uns langsam deinem aktuellen Buch Roadtrip mit Guru. Wir werden für dich noch und für alle HR3-Hörer Neil Young spielen, ja, After the Gold Rush, weil das in deinem Buch eine Rolle spielt.
Sehr aufmerksam, ja, vielen Dank.
Genau. Ein wunderbarer und wollen natürlich von dir wissen, warum man von heute auf morgen sein altes Leben verlässt, was ja jetzt auch nicht so schlecht war da oben im Norden, ne?
Nee, genau.
Und einem irren Guru folgt. Gleich mehr mit dir, Tim Kruse. Mein Gast des Tages ist heute Tim Kruse. Der hat lange als Fernsehredakteur gearbeitet und in seinen Wissenschaftsredaktionen und Sportredaktionen ist er ganz vielen Menschen begegnet. Aber mit 38 Jahren trifft Tim auf einen Mann privat, der diese Begegnung führt dazu, dass sich alles irgendwie ändert, in ihm etwas und auch äußerlich. Von heute auf morgen verlässt er seine Familie, sein altes Leben und begibt sich auf die Suche nach Erleuchtung. Und Tim, du sagst, ich reiste in 9 Monaten durch 12 Länder. Ich ging zu Fuß, fuhr auf Schiffe mit der Bahn, flog mit dem Flugzeug und fuhr mit dem Auto, denn ich war der Chauffeur eines Gurus.
Ne?
Ja, das musst du selber schon ein bisschen lachen. Und das Ganze passiert in Indien. Bevor wir auf diesen Guru eingehen, möchte ich ganz gerne ein bisschen mit dir über Indien sprechen. Ein faszinierendes Land, was du schon mehrfach vorher auch bereist hast. Wie riecht Indien?
Ich muss dazu sagen, ich bin genau vor einer Woche aus Indien wiedergekommen.
Ah, ganz frisch.
Genau, ich war wieder lange da und ich liebe dieses Land wirklich. Und
was findest du da?
An Indien ist das Erstaunliche. Eigentlich braucht man nichts zu besuchen, weil es sich alles nicht lohnt. Also alle Tempel sehen gleich aus, nach 2, 3 kennt man das. Es gibt keine dollen Bauwerke, die man unbedingt gesehen haben muss.
Hä, bitte? Taj Mahal. Wie heißt es?
Ja, Taj Mahal. Okay, es gibt Ausnahmen, es gibt so ein paar. Aber allgemein, das Tolle an dem Land ist die Atmosphäre. Und die lässt sich eigentlich kaum beschreiben oder kaum messen oder so.
Versuch das mal für jemanden, der noch nie da war. Also erstmal, wenn du aus dem Flieger steigst, hast du ja diese enorme Wärme, ja, diese Schwüle.
Genau, also du gehst erstmal in eine Sauna. So fühlt sich das an. Und es riecht nach Leben oder es ist so schwer zu beschreiben. Also dieses Land ist natürlich wahnsinnig dreckig. Es riecht auch überall nach Dreck. Es riecht aber auch nach Früchten, nach Essen, nach Gewürzen. Kein Land riecht so, auch kein Land riecht so intensiv wie Indien.
Aber es ist spannend, wenn du sagst, es riecht wie Leben. Was meinst du damit? Weil die Gerüche sind teilweise so extrem, dass du das Gefühl hast, wenn du jetzt sagst, das riecht nach Leben, dann kann Leben auch ganz schön eklig sein.
Ja, auf jeden Fall. Leben ist ja alles. Ja. Leben ist eklig, Leben ist toll. Indien riecht ganz extrem nach allem, wahrscheinlich auch gefördert durch die Wärme. Also wenn man da durch die Natur fährt, wie die riecht, es riecht 10-mal so intensiv wie ein deutscher Wald. Also... Schwer zu beschreiben, also Gerüche zu beschreiben, ist fast unmöglich, würde ich sagen.
Und woran merkst du, wenn du dann wieder hier bist? Du lebst ja im Norden unseres Landes, dass du wieder dahin musst. Wie macht sich das bemerkbar, diese Sehnsucht?
Ich habe jahrelang nach jedem Indienurlaub gehabt, habe ich gesagt, in dieses Land fahre ich jetzt doch nicht wieder zurück, jetzt reicht's. Aber irgendwie kommt dann doch eine Sehnsucht zurück. Meist im Winter, weil nun, ich lebe in Kiel. Du weißt ja, da oben.
Ja, als Bremerin weiß ich, Kiel ist noch härter.
Ja, also der Winter ist wirklich hart.
Grau ist eine schöne, genau. Die Nuancen von Grau sind wunderschöne Schattierungen.
Ja, kann man sich tagelang mit beschäftigen. Aber schöner ist es dann doch mal für ein paar Wochen oder Monate im Winter wegzufahren.
Aber Indien ist extrem. Also die Gesellschaft ist extrem. Indien ist auch extrem hart. Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Ja. Weil arm und reich, es ist eigentlich das Land auch der Gegensätze.
Es ist ein total verrücktes Land. Also in Indien gelten alle Gesetze, die wir kennen, gelten da nicht. Das ist auch gut, wenn man dann einfach sich darauf einlässt, was eben passiert. Also ich erzähle ein Beispiel. Ich bin von Goa nach Bombay zum nationalen Flughafen geflogen. Da gibt es Sicherheitsschleusen, eine nach der anderen. Bis man dann schließlich im Bus ist, um zum internationalen Airport zu kommen, hat man bestimmt 5 Sicherheitsschleusen durchlaufen. Dann sitzt man im Bus und fährt durch ein Slum-Gebiet, wo wirklich Menschen absolut an der Grenze leben. Und das Witzige ist, dieser Flughafenbus, der ist dann abgesichert durch eine Wand und einen Zaun, damit er da sicher durchfahren kann. Aber die Inder haben natürlich die Zaun als Wand für ihre Slums benutzt und bauen dann da drüber auch noch. Das heißt also, alle Sicherheit, die vorher gemacht wird, auch nachher, wenn man wieder in den internationalen Flughafen will, ist alles für die Katze. Ist totaler Quatsch. Die könnten direkt von da rüberspringen auf den Bus. Jetzt nur als Beispiel. Also,
wie lange braucht man denn, um sein altes Leben, also mit all den, der Bus kommt pünktlich, die Bahn kommt meistens pünktlich, ja, du hast deinen Job, viele haben eine Stempelkarte, du weißt, wo du deinen Urlaubsantrag ausfüllen musst. All diese hunderten von Geräten, Dingen, Parkausweis, die DIN-Norm für eine Euro-Banane und so weiter. Wie lange braucht man, um das zu vergessen, wenn man sich auf Indien richtig einlässt?
Das ist individuell total verschieden. Also ich beschreibe das in dem Buch auch. Bei mir geht es relativ schnell. Nun bin ich auch zum Glück nicht mehr bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern habe eine eigene Firma, bin also selbstständig, muss mich also an viele Regularien nicht mehr halten, was sehr entspannend ist. Und bei mir geht es relativ schnell. Es gibt aber auch, wie ich in dem Buch auch schreibe, 2 Schwestern, die einfach es nie ablegen, ihr Deutsch sein. Ja, und sich darüber aufregen, dass jemand keinen Blinker setzt in Indien. Natürlich setzt man da keinen Blinker. Man biegt ab, fertig.
Stimmt. Das hast du sehr schön beschrieben. Jetzt haben wir ja diesen Guru erwähnt, dem du ja gefolgt bist. Erstmal muss man ja sagen, du bist ein Journalist, also vom Kopf her ja eher auch jemand, der Dinge kritisch betrachtet und auch mal eine Distanz hat zu den Themen, oder?
Auf jeden Fall. Das war auch gerade eine große Diskussion. Vorgestern hatte ich eine Lesung in Kiel, wo auch ein paar Kollegen da waren, die meinten auch, wie kannst du so doof sein? Du bist Journalist, du bist intelligent und kritisch. Wie kannst du einem Guru folgen, wo du doch eigentlich wissen müsstest, wo das endet?
Okay, dann erzähl mal. In Blaufingen sitzt du irgendwie unterm Fliederbusch. Es ist ein Festival, unter anderem eben auch mit indischer Musik, und eine ehemalige Schulfreundin sagt dir, hey, komm, da spricht gleich einer. Ja? Wer ist denn dieser eine gewesen? Und was ist dann passiert?
Also das ist ein indischer Guru. Er heißt, ich habe den Namen geändert, ja. Also im Buch nenne ich ihn Sri Watt. Er heißt anders, und es ist auch besser, wenn ich ihn dann nicht...
Aber weißt du, was passiert? Wenn man Sri Watt googelt, kommt man auch auf so eine indische Guru-Seite.
Ich weiß. Muss ich mitleben.
Okay.
Ja, also es war faszinierend. Ich habe sowas auch noch nie erlebt. Ich beschreibe das ja auch in dem Buch. Ich gehe sozusagen zu ihm, höre mir diesen Satsang, das ist sowas wie ein Vortrag, an, und anschließend darf man ihn umarmen. Das machen alle. Und ich breche heulend zusammen.
Also es gibt Free Hugs, ja, freie Umarmungen.
Genau, und da ist das eben, also er singt dann auch ein Lied, Come, Drink Out of Me und so, beziehungsweise seine Jünger tun das, und dann kann man aus ihm trinken sozusagen. Und ich bin da heulend zusammengebrochen. Ich kann das bis heute nicht erklären, was genau passiert ist. Aber auf jeden Fall hat sich da bei mir irgendwas geöffnet.
Moment, das geht mir jetzt zu schnell. Also wenn Männer schon mal heulen, ist das ja ein besonderer Moment. Ja? Mhm. Und was er da an deinem Rücken gedrückt hat und was euch beide dann dazu zusammengeführt hat, so viele Monate auch miteinander zu verbringen, darüber müssen wir gleich doch noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Ja, Tim, du bleibst mein Gast des Tages. Und wir spielen für dich jetzt Neil Young, ja, After the Gold Rush. Hat das auch eine Bedeutung?
Absolut. Also ich habe dieses Lied umgeschrieben, passend auf den Guru, habe das dann da auch vorgetragen, bin ich kein Sänger, es wurde trotzdem applaudiert. Und der Text, den ich da geschrieben habe, kommt auch eben dann im Buch vor.
Okay, dann musst du gleich nochmal a cappella deinen Hass-Song singen. Roadtrip mit Guru heißt das aktuelle Buch von Tim Kruse, unserem Gast des Tages heute. Eine wahre Geschichte und wie ich auf der Suche nach Erleuchtung zum Chauffeur eines Gurus wurde. Und der Guru hat ja mal zu dir gesagt, lieber Tim, erst hat er irgendwie die Augenbrauen hochgezogen und dann gesagt, es gibt zwei Gründe, warum Menschen in meinen Ashram kommen. Entweder sie suchen wirklich Befreiung oder sie wollen selbst Guru werden. Mhm. Du bist ihm ja gefolgt. Warst du, nachdem du eigentlich Redakteur warst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch auf dem Weg dazu, ein Guru zu werden? Oder was hast du gesucht bei dieser ersten Begegnung von euch beiden in Blaufingen? Da hat er dich ja umarmt, das haben wir eben angesprochen vor den Songs, und du hast plötzlich hemmungslos geweint.
Genau, ich denke, es wird jeder kennen. Es gibt eine gewisse Grundsehnsucht in unserem Leben. Das heißt, egal was wir erreichen, was wir kriegen, da ist immer noch ein Stück in uns, was sucht und denkt so, Mensch, wie kann ich entweder das Glück konservieren oder wie kann ich dauerhaftes Glück erlangen? Wie werde ich meine Negativität los? Diese ganzen Sachen, die uns, glaube ich, alle menschlich beschäftigen, dafür muss es eine Lösung geben. Und da bin ich auch weiterhin fest von überzeugt. Und meine Frage war einfach, wie komme ich da hin? Und also für mich drückte der Guru etwas aus, der schien das offenbar gefunden zu haben.
Der flüsterte ja immer, und seine Jünger flüsterten immer, kam, kam. Ja, das hat ja so ein bisschen was Magisches in diesem Buch. Wenn man das jetzt als Außenstehender jetzt liest, denkt man, okay, kam, kam, kann's auch in den Club gehen oder kam in mein Fitnessstudio,
kam in meine
Bibliothek oder kam in meinen Ashram. Kannst du heute sagen, was passiert ist, als der dich umarmt hat und bei dir ja offensichtlich etwas aufgebrochen ist? Also was für eine Sehnsucht war das? Also du hast eben einige Beispiele genannt, aber du schreibst im Buch auch nochmal, du wolltest lange Zeit, vielleicht ist die Brücke jetzt ein bisschen komisch, aber du wolltest irgendwie Fußballspieler werden, Fußballstar. Du wolltest jemanden haben, der dich vielleicht durchs Leben managt. Ist das die Brücke? Siehst du das heute noch so?
Ja, ich glaube, das Schwerste ist wirklich, dass wir Verantwortung für uns übernehmen, komplett. Dass wir aufhören, uns zu beschweren, dass wir ständig, denn wir leben eigentlich alle das Leben, was wir leben wollen. Die meisten von uns haben so entschieden, so zu leben, wie wir leben. Und trotzdem jammern wir immer noch rum. Wo ist es? Also ich suche mir den Partner aus, den ich will. Ich suche mir eigentlich auch den Job aus, den ich haben will. Und trotzdem jammern wir. Und
dann ist immer Hast du das zu dem Zeitpunkt auch getan, als du...
Nee, ich bin kein großer Jammerer, tatsächlich nicht, aber... Es war immer noch eine Sehnsucht da, wo ich dachte, Mensch, es muss doch weitergehen. Es muss doch irgendwo mal auf Dauer dieses Glück zu finden sein.
So ein inneres Leuchten, oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, sowas. Mhm. Wenn man dann so Menschen wie den Dalai Lama oder so sieht, wo man denkt, Mensch, es ist offenbar zu erreichen. Und dann ist die Frage, wie schaffe ich es? Wie komme ich da hin? Und ja, ich hatte die Hoffnung, das beim Guru gefunden zu haben. Offenbar spiegelt er auch etwas, was ich in mir trage, aber auch nicht vernünftig gelebt habe. Also dieses... Ja, der ist sehr, sehr, sehr gelassen gewesen und auch souverän. Der hatte ja auch problematische Situationen, als ich mit ihm unterwegs war. Und der ist tatsächlich sehr souverän damit umgegangen. Gleichzeitig ist das mit ihm dann auch einiges schiefgelaufen, muss man eben auch sagen.
Nun ist ja diese Sehnsucht das eine, das in die Tat umzusetzen, ist ja das andere. Das machen ja die meisten wahrscheinlich nicht. Du hast nach dieser Begegnung erstmal gehandelt, ja? Du hast eine Festanstellung, glaube ich, gekündigt und...
Nee, ich hatte einen...
warst du fester Freier?
Genau, Freier.
Und wie hast du das, ich meine, man muss das ja seiner Freundin auch mal sagen, du Schatz, alles super mit uns, ich bin total glücklich, aber ich muss jetzt mal dem Guru folgen. Also wie vermittelst du deinem Umfeld, dass du jetzt erstmal weg bist?
Das kann man völlig vergessen, das kann man nicht vermitteln. Also,
gibt es da null Verständnis?
Schlimm. Es war schlimm. Also meine Freundin hat noch relativ gelassen reagiert, muss ich wirklich sagen. Auch irgendwann konnte sie mich auch gehen lassen. Die hat also tatsächlich eine tolle Entwicklung parallel gemacht, dass sie einfach dieses berühmte Loslassen, wovon immer alle spirituellen Menschen reden, sie hat es geschafft. Aha. Und das ohne spirituelle Übungen, sondern einfach, sie hat gemerkt, okay, ich muss das machen. Es ist offenbar ein Abenteuer, was ich durchlaufen muss. Und sie hat mich losgelassen. Ganz toll. Also wirklich super. Da bin ich ihr bis heute dankbar. Und aber meinem Umfeld, meinen Freunden, meiner Familie vor allem.
Waren die Reaktionen? Was haben die zu dir gesagt?
Also mein Vater, da dachte ich, der stirbt. Das war an seinem 70. auch noch. Also ich bin dann aus Indien zurückgeflogen, weil er 70 wurde.
Oh Gott, das ist eine super Geschichte. Familienfeier. Stimmung ungefähr sowieso schon.
Ja, es war auch anstrengend. Es war auch in so einem blöden Hotel im Osten. Ja. Und es war ein anstrengender Abend generell. Und dann habe ich am Morgen beim Frühstück dann eben gesagt, dass ich gekündigt habe beim NDR und jetzt einem Guru durch Indien und die Welt folgen würde als Chauffeur.
Alles klar.
Nun komme ich aus einem relativ erfolgsorientierten Haushalt. Also meine Eltern sind Ärzte und so. Und das heißt...
Die wurden sehr schmallippig, sagen wir es mal so.
Wir wurden immer auch an unseren gesellschaftlichen Erfolgen gemessen. Und nun hatte ich ja beim NDR eine gute Stellung. Und das hinzuschmeißen, um Chauffeur ohne Bezahlung zu werden, das ist...
Komm, und dein Bruder hat ja auch noch einen Spruch reingewirkt, ne? Der hat gesagt, also Zeitpunkt hier sowas zu vermitteln, völlig falsch. Aber ich glaube, der Zeitpunkt sowas zu sagen, ist wahrscheinlich nie richtig.
Wann soll man das sagen? Nein, im Nachhinein, ich hätte gar nichts sagen sollen. Ehrlich, ich hätte das machen sollen. Hätte irgendwie auch erzählen können, ja, ich bin einfach mal länger im Urlaub oder so. Ich hätte das mit dem Guru gar nicht erzählen müssen. Denn es war ja nach 9 Monaten dann vorbei. Das heißt, ich hätte das dann erzählen können, beziehungsweise hätten es dann ja im Buch lesen können. Aber...
Aber ja. Die Reaktion war jetzt nicht deiner Familie, hey, spannend, neugierig, nochmal
genau
nachfragen,
genau,
sondern es ging eher die Jalousien runter und es wurde ziemlich kühl, ja, die
absolut.
Atmosphäre.
Absolut. Also ich dachte wirklich, mein Vater kriegt einen Herzinfarkt.
Oh der, Gott, wie schrecklich.
Der ist da in sich zusammengesackt, der sah nicht gut aus. Und nein, das war schlimm. Also das war, meine Brüder waren ja auch da, meine Onkel und Tanten und so. Und
aber du wusstest, du musst das für dich tun.
Ich muss das machen. Und ich bereue keine Minute. Also auch wenn das alles ein Reinfall war und der Guru sicherlich nicht grundsätzlich ein so guter Mensch ist, wie ich lange gedacht habe.
Okay, dann müssen wir gleich erzählen, wie du dann tatsächlich dein Ticket nach Indien buchst und ankommst da in Goa und der Taxifahrer, also dein Vorgängerchauffeur, natürlich völlig versagt hat, dich überhaupt nicht abholt am Flughafen und du dann in den Ashram kommst, ja?
Ja.
Come back. Bis gleich, Tim.
Bis gleich.
So, wir sind wieder da, lieber Tim. Geht's dir gut da oben beim NDR?
Ja, ich sitze hier einsam in meinem Studio und gucke aus dem Fenster und sehe schönes Wetter.
Ja, das ist schon mal gut. Hast du einen Kaffee da?
Nee, grünen Smoothie.
Grünen Smoothie, ja gut, das klingt ja sehr gesund. Sehr gesund. So, wir sind heute ein bisschen auf dem Weg, uns in dein abenteuerliches, dir zu folgen, auf deinem abenteuerlichen Leben, deinem Roadtrip mit dem Guru, den du ja auf einem Satsang, auf seinem Vortrag in Blaufingen getroffen hast. Und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo du dein Ticket schon längst gebucht hast, auf dem Weg bis nach Indien und tatsächlich in dieses Ashram fährst, weil die Jünger dir immer zugeflüstert haben, komm, Tim, in our Ashram. Ja, was ist dir denn da begegnet? Wie sieht es aus, so ein Ashram?
Das ist ein Ashram, der sehr westlich orientiert ist. Der hatte also fast keine indischen Jünger, sondern ja, eigentlich nur Westler. Und das war toll. Da sind tolle, sehr offene Gebäude, ein bisschen in Anlehnung an den Kolonialstil. Da gab es einen Swimmingpool, Riesenterrassen, wo man schön sitzen konnte. Ja, urwaldartige Gartenanlagen. Also traumhaft.
Klingt erstmal wie so ein nettes Hotel, ja. Aber du wolltest ja nicht in dem Sinne einen Urlaub machen, sondern du warst ja auf der Suche. Wie hat denn der Guru und seine Jünger reagiert, als du tatsächlich vor der Tür da standest?
Also, was mich sehr erstaunt hat, er kannte mich beim Namen. Wir hatten uns da ja in Blaufingen kurz kennengelernt, dann hatte ich mich auch erkundigt und hatte einer Frau meinen Namen genannt und hatte mich dann eben auch per Mail bei dieser Frau dann angemeldet. Und dann ging ich durch den Ashram und er stand dann da und begrüßte mich und sagte, hello Tim. Und das war natürlich, ja, da war ich baff. Also ich wusste, der kümmert sich. Also dem ist es tatsächlich wichtig, dass Menschen kommen, dass die vernünftig umsorgt werden und dass er für die da ist und ihnen praktisch ja, so ein bisschen vorlebt, wie man achtsam und gut leben kann.
Mittlerweile beherrscht es jede Telefonhotline, dass die sagen, hi Tim, schön, dass du wieder bei uns ein Buch bestellst. Aber nein, wir wollen es nicht verlachen, aber du hast heute natürlich auch eine Distanz zu diesem Ashram. Trotzdem wollen wir es erstmal ein bisschen beschreiben, was dich reingezogen hat. Wie sieht denn so ein Alltag aus in einem Ashram?
Also man steht morgens relativ früh auf, meist um 5, da gab es dann Ingwertee zu trinken. Dann wird in aller Ruhe gefrühstückt oder auch Yoga gemacht. Dann gibt es Seva. Seva ist das Sanskrit-Wort, das ist die alte indische Sprache, für Service. Das heißt, man tut etwas für die Gemeinschaft, also Terrasse putzen, Unkraut jäten, was es alles gibt. Auch Sachen reparieren. Dann ruht man sich von der Hitze aus, also man macht nicht so furchtbar viel. Dann gibt es Mittagessen, dann ruht man sich wieder aus und dann irgendwann beginnt die Lehre des Gurus, dass man entweder mit ihm in Seminaren sitzt oder er dann eben Vorträge hält.
Und das ist auch das, worauf du natürlich neugierig warst, auf seine Worte.
Genau, ich habe immer gedacht, Mensch, der muss das, was er lebt, muss er in eine Lehre packen können, damit wir mitkriegen, wie man ein zufriedeneres und harmonischeres Leben führt, als wir es zurzeit tun. Und auf die Lehre warte ich im Grunde bis heute. Also er sagte irgendwann dann, als wir unterwegs waren, sagte er, er erwartet würdige Jünger. Dann haben wir uns natürlich alle total unwürdig gefühlt und gedacht, Mensch, wie kommen wir da hin? Im Nachhinein, der hat schon etwas für sich gefunden, aber er kann es nicht vermitteln, denn niemand von denen, die da waren, ich inklusive, haben sehr viel von da mitgenommen, was unser Leben harmonisiert hätte.
Und wer ist denn in diesem Ashram? Also wenn du dir jetzt nochmal anschaust und uns vermittelst, wo kamen die anderen Jünger, in Anführungsstrichen, die anderen neugierigen Suchenden, wo kamen die her?
Aus der ganzen Welt, also aus der ganzen westlichen Welt, muss ich sagen. Da waren Israelis, Schweden, Amerikaner, alle europäischen Staaten, Kanadier, Südamerikaner, also die ganzen westlichen Länder und da eigentlich auch aus den, ich würde mal sagen, höheren Schichten meist. Weil erstens, wer kann sich so lange Auszeit nehmen? Das heißt, man muss zumindest ein bisschen Geld zurückgelegt haben und man muss auch die Basis des Überlebens erfüllt haben, um sich dann die Zeit und den Raum nehmen zu können, um Spiritualität leisten zu können.
Und spielt denn Geld eine Rolle? Weil ich weiß, dass bei einer eurer recht frühen Begegnungen er auch schon gleich das Geld angesprochen hat. Ne? Du hattest ja ein bisschen Cash in the Tash, wie der Corner sagt, ne? Also ein bisschen Bargeld dabei. War das etwas, was dich erstaunt hat, dass es eigentlich auch schon gleich ums Bezahlen ging?
Auf jeden Fall, wobei ich da immer noch dran glaubte, dass er was Gutes aufbauen würde. Also er fragte mich, wie viel Geld hast du? Und habe ich gesagt, ich habe 3.000 Euro. Und ich sagte dann aber auch, aber meine Eltern haben ein bisschen Geld.
Also da musst du heute schon drüber lachen. Ne?
Klar, das ist natürlich unmöglich. Aber es ging schon um viel Geld. Also er wollte auch so ein Healing Center aufbauen für 1,2 Millionen Euro. Da wollte er dann 10 Investoren haben, 120.000. Und deshalb sind wir auch um die Welt gereist, um dann eben Investoren zu finden. Und das steht bis heute nicht. Also da hat vieles nicht geklappt. Viele Leute sind ihr Geld losgeworden und warten immer noch drauf, dass dieses Healing Center irgendwie fertig wird und dann Rendite abwirft.
Was hat er denn gemacht mit dem Geld? Ich meine, du hast ihm ja die 3.000 Euro dann gegeben. Und man weiß davon.
Ich habe sie ihm übrigens nicht gegeben, sondern ich habe dieses Geld einfach benutzt, um Sachen zu zahlen, entweder für den Ashram oder für meine Flüge. Ich meine, wir sind ja auch nach Kanada geflogen zum Beispiel oder in die USA oder nach Barcelona. Dann habe ich Sprit bezahlt fürs Wohnmobil.
Ach, du musstest als Chauffeur und als Mitreisender dann alles selber zahlen?
Müssen ist eigentlich zu viel gesagt. Ich habe auch eine Lehre erwartet und dachte, ich dachte, ich kriege etwas ab. Also ich habe ja was davon. Und ich wusste, ich bin jetzt frei, hab die Zeit und hab zumindest mal 3.000 Euro, ist jetzt nicht die Welt, aber für indische Verhältnisse ist das relativ viel. Und dachte, ich investiere es, es ist mir wert.
Warst du berauscht? Vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Also gab es so eine Art Rausch? Ihr habt euch dann ja mit diesem Mobil, dann Wohnmobil und Automobil auf die Reise begeben. Vielleicht können wir da gleich so ein bisschen drüber sprechen. Ja, gab es tatsächlich so eine Phase, jetzt gibt es ja die Phase der kritischen Distanz, aber wo du auch berauscht warst und dran glauben wolltest? Vielleicht haken wir da gleich nochmal nach. Ja, okay. Schön, dass du unser Gast des Tages bist heute, danke. Lieber Tim. Unser Gast des Tages, Tim Kruse, ist Autor und hat mehrere Monate einem Guru als Chauffeur gedient. Meditationskissen, weißer Schal, Gesänge, lieber Tim, ich kann es nicht leider nicht so schön für dich. Und Schwingungen, die für dich spürbar waren, haben dich nach Indien reisen lassen. Und du bist dort in einen Ashram gegangen. Hatte denn der Guru für dich als neuen Ashram, wie heißen die eigentlich, die Jünger? Ashramis?
Ashrams? Ja, doch, Ashrami kann man schon sagen.
Ashramis, Ashram. Hatte der für dich einen Plan?
Bestimmt, aber ich habe ihn bis heute nicht erfahren.
Oh Mann, du Loser!
Nein, er hatte so komische Ideen.
Du musst mal ein bisschen näher ans Mikrofon, du klingst so ein bisschen dumpf hier. Jetzt mal Schluss hier mit der gemütlichen Haltung. Genau. Gerade sitzen. Danke.
Also er hat, ich bin auch Segler zum Beispiel und habe ihm davon erzählt, dass ich um die halbe Welt gesegelt bin und so. Und das war ein großer Traum von ihm, dass er dann, seine Idee war nicht mehr mit dem Wohnmobil rumzufahren, sondern mit dem Boot rumzufahren. Das heißt, so ein kleiner Plan von ihm war, dass ich eben so der Skipper auf den Weltmeeren für ihn werde.
Du, der Plan steht ja noch, ne? Du bist ja noch Captain für ein Jahr. Genau. Aber jetzt bist du ja erstmal der Chauffeur. Also du kommst an, du hast so ein bisschen beschrieben den Alltag, die Meditationsübung, den Ingwertee, das frühe Aufstehen. Aber gab's eine irgendwie wie eine Linie, dass man sagt, so da wollen wir hin. Das erste Jahr ist das Jahr, ich weiß jetzt nicht, der Transformation. So hast du es ein bisschen beschrieben in deinem Buch. Was ist das?
Wohin transformieren ist aber die große Frage. Ja. Also er sagte zu mir, ich wäre sozusagen wie ein Rohdiamant und er müsste mich ein bisschen schleifen, damit das Licht besser durchscheint. Das war so das Bild, was er entworfen hat. Klingt natürlich toll. Ob er da geschliffen hat oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Diese Fahrten, die wir gemacht haben, so quer durch Europa vor allem, das war schon eine dauerhafte Lehre, weil wenn man mit so vielen Leuten unterwegs ist, und es waren auch zwei Wohnmobile und viele Autos dabei und so, das ist natürlich relativ chaotisch. Nichts funktioniert so, wie man sich das denkt. Und dann guckt man eben, wie der Guru auf alles reagiert. Ja, auf Unfälle, Chaos im Allgemeinen, Menschen, die ausflippen. Wie reagiert er? Und das war sozusagen eine lebendige Lehre, würde ich sagen. Aber eine schriftliche Lehre oder eine abgesetzte Lehre von seinem Leben gab es nicht.
Wie haben denn die Menschen reagiert? Ihr seid ja auch eine ganze Zeit lang durch Indien gefahren, in Südindien, ja. Das ist ein Gebiet, was, glaube ich, so groß ist wie Westeuropa. Wie haben die Inder auf ihn reagiert, wenn ihr dort alle ankamt?
Die haben ihm schon gehuldigt. In Indien gibt es ja rein natürlich, also jetzt von der Kultur her, gibt es ja das Wesen des Gurus. Das gibt es bei uns ja nicht. Die sind vielleicht bei uns vergleichbar mit großen Fußballstars, denen wird auch gehuldigt. Und wenn in Indien ein Guru irgendwo hinkommt, die küssen dem tatsächlich die Füße, sofort. Ne? Die fallen auf den Boden, küssen ihm die Füße und machen alles für diesen Menschen. Also wir sind durch sehr viele Tempel gefahren, wo er von den Tempelherren hofiert wurde. Und in Indien ist es auch so, dass wenn ein Guru viele westliche Menschen hinter sich hat, dann gilt er als starker Guru. Denn deren Idealvorstellung oder deren Idealbild sind immer westliche Menschen. Also auch, das sieht man in der Werbung.
Ja, sind, aber würde das bei uns denn hier nicht unter dem Begriff einer Sekte fallen? Also wenn du das übersetzt, heißt das ja so Lehre, eine Schulrichtung, kann auch eine Richtung Partei gehen. Aber das unterscheidet sich immer so ein bisschen von der herkömmlichen Meinung. Aber es gibt dann ja immer einen klaren Kopf sozusagen, der vorgibt, wie man zu denken hat, der auch für alle Antworten, für alle Fragen zuständig ist, der eine hohe Aufmerksamkeit genießt. Ist das nicht etwas, was sich auch hat kritisch werden lassen?
Ja, leider nicht. Hätte es machen müssen. Natürlich ist das sektenartig, auch mit einer Sekte zu vergleichen. Es wurde auch nicht gerne gesehen, dass ich also weiterhin eine Freundin in Deutschland habe, dass ich viel Kontakt dahin habe, weil ich dann angeblich immer aus der Energie des Ashrams und des Gurus rauskäme.
Also da gab es schon einen Druck, auch solche Dinge dann zu verändern?
Auf jeden Fall. Es herrschte ein wahnsinnig hoher Druck. Alle wollten dem Guru gefallen, alle mussten ihm auch gefallen. Jeder achtete darauf, dass er sich so benimmt, wie man glaubte, eben wie der Guru das erwarten würde.
Du wolltest ihm auch gefallen?
Auf jeden Fall. Absolut. Also das war total wichtig, dass man von ihm mal ein Lob kriegt. Der ist einfach wie ein riesiger Firmenchef. Damit ist es vielleicht vergleichbar.
Dass er dich sieht, dass er dich wahrnimmt,
genau,
dass er registriert.
Genau, er macht einen guten Job und genau.
Na gut, wenn man dann aber dummerweise irgendwie einen Fußball mit reinbringt in die Mannschaft und dieser Fußball landet im Gesicht des Gurus, boah.
Ja, das war Pech.
Das ist dann
eine dumm gelaufene Geschichte gewesen.
Geschichte, ihr habt da so ein bisschen gekickt auf einem der Parkplätze und der Ball hat den Guru getroffen. Aber vielleicht kannst du uns gleich nochmal ein bisschen erzählen, weil du hast dich auch äußerlich verändert. Ich glaube, du hast ja auch einen Bart wachsen lassen und die jungen neuen Ashramis haben dann so weiße Umhänge getragen. Wie das für dich war. Du bist ja auch hier in Europa irgendwie, in der Fußgängerzone sozusagen unterwegs gewesen. Ne?
Betend, dass mich niemand sieht und erkennt.
Genau. Ach komm, echt? Hattest du Angst, dass ich irgendwie alte Kumpels treffen?
Wir waren zum Beispiel in Barcelona und das ist ja nun eine beliebte Stadt für alle möglichen Leute und ich wusste, dass meine Eltern öfter mal da sind, Freunde da sind und so und dann dachte ich, oh Gott, wenn mich hier jemand sieht mit diesem weißen Kaftan und ja, hat aber zum Glück nicht.
Also obwohl du in diesem Jahr warst, hattest du dennoch Zweifel?
Es ist ein langer Prozess, bis man seine alte Identität ablegt und dann praktisch die Identität eines Jüngers annimmt. Also so schnell geht das nicht. Bei mir zumindest nicht.
Und trotzdem hatte ich Indien verändert. Nach 6 Wochen auf dem Subkontinent, schreibst du, dachte ich kaum noch in westlichen Kategorien. Ich sah Tugenden wie Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vernunft als künstliche Moral einer übersättigten westlichen Gesellschaft. Ja, und wie das so ist, wenn man dann mit 140 über die Autobahn brettert als Chauffeur eines Gurus, ja, wann das dann so ein bisschen anfängt zu bröckeln, darüber reden wir gleich.
Okay, ne? Ja.
Erleuchtung bröckelt auch mal. Bis gleich, Tim.
Bis gleich.
So, Tim Kruse, wir sind weiter im Gespräch und sind auf unserem Roadtrip mit deinem Guru, deinem Ex-Guru muss ich ja schon sagen, mit deinem Ex unterwegs, ja. Mittlerweile haben wir erzählt, irgendwie wart in Indien, aber eben auch in Europa unterwegs und du hast gesagt, in Barcelona, dass du so ein bisschen Angst, weil du so einen weißen Kaftan getragen hast, dass dir da vielleicht deine Eltern oder Freunde über den Weg laufen. Ihr hattet eigentlich immer ganz konkrete Ziele auch. Ne? Der Guru hat vorgegeben, wo reisen wir hin? Schweden war ein Projekt, Spanien. Nach welchen Kriterien wurden dann die Länder eigentlich ausgesucht?
Im Nachhinein denke ich ganz eindeutig nach Menschen. Also wir sind immer dahin gereist, wo Menschen mit Geld waren. Also in Barcelona haben wir in einer riesigen Finca gewohnt und die Leute hatten ganz offensichtlich Geld. Und das war klar durchorganisiert und durchstrukturiert. Wir mussten das abklappern. Also auch in der Schweiz lebten wir da am Comer See in einer Villa, unglaublich schön. Und das waren alles eben Anhänger des Gurus. Und er versuchte, die alle zu überzeugen, Geld in seinen Ashram zu stecken.
Mhm. Also und was hat er denen dann geboten? Also diese Satsangs, diese Vorträge?
Genau, aber vor allem hat er denen dieses Healing Center verkauft. Also er hat gesagt, er bräuchte eben 10 Investoren. Und jeder sollte 120.000 Euro da reinstecken und dann würde er ein ayurvedisches Healing Center aufbauen, was bis heute nicht steht. Oder er hat denen auch Lofts verkauft in seinem Ashram für 60.000, die allerdings einen Wert hatten, würde ich mal sagen, so einen Materialwert vielleicht 2.000, 3.000.
Also, das ist schon ein kleiner Unterschied.
Ja, ja. Und dann wunderte er sich eben, dass die Leute dann doch sehr enttäuscht waren, dass alles nicht so gehalten wurde, wie er es versprochen hatte.
Klingt so ein bisschen nach einer Verkaufstour.
Ja, Butterfahrt mit Guru, ne? Hätte ich es auch nennen können.
Ja, eigentlich auch ein guter Titel. Ja. Komm, bei der nächsten Auflage änderst du das.
Ja, ja.
Was war deine Aufgabe?
Meine Aufgabe war im Grunde, es waren nicht sehr viele Männer unterwegs. Ich muss mal kurz zur Struktur des Gurus was sagen. Also der Guru hatte einen sogenannten Inner Circle. Das waren 5 Frauen, die alles für ihn machten. Angeblich außer Sex, was aber gelogen war, wie ich nachher erfahren habe. Und darum war das sogenannte Team. Und zum Team gehörte ich und wir waren eben verantwortlich für alles Organisatorische. Also Koffer schleppen, Autofahren, tanken, Auto putzen, Sachen reparieren. Wir waren sozusagen Handwerker, so die alles machen mussten. Dafür waren wir da und ich entwickelte mich dann, also da waren natürlich auch Leute dabei, die nicht so wahnsinnig geschickt waren. Ja, da war ein Schweizer, beherztes guter Mensch, aber der war einfach handwerklich nicht sehr begabt.
War das Kalle, der immer so ein bisschen streng roch?
Das war Schwiezernander in dem Fall.
Ja.
Kalle war gut zu gebrauchen, das auf jeden Fall. Na, auf jeden Fall, ich übernahm dann schon relativ viel Verantwortung immer mehr, weil ich auch merkte, was alles nicht funktionierte. Und ja, irgendwer muss sich ja kümmern. Und der Guru hatte dann, es fing an zu bröckeln, seine Heiligkeit, hatte dann plötzlich andere Dinge zu tun, sich zum Beispiel um neue Frauen zu kümmern, die in unseren Ashram gekommen sind. Mhm. Sehr intensiv zu
kümmern. Ah, verstehe. Hattest du denn Zutritt auch zum Beispiel zu seinen Privaträumen oder waren die für euch tabu? Wie nah konntest du ihm denn kommen? Also die Frauen, verstehe ich jetzt, die durften ihm sehr nahe kommen. Mhm. Weiß ich nicht, ob jetzt immer freiwillig oder unfreiwillig.
Ja, also die hat sie jetzt nicht vergewaltigt? Oder
nein, aber für die Erleuchtung schläft man dann natürlich auch schon mal mit dem
Guru. Ja, genau. Das ist aber wie mit einem großen Chef. Ne?
Also ja, genau. Hilft auch nicht immer der Karriere. Also, das heißt, wie nah durftest du ihm denn kommen? Durftest du zum Beispiel in seine Räume?
Ja, war ich. Ich bin einmal nachts durch den Ashram gegangen, weil ich irgendwie Musik hörte und dann stand ich vor dem Haus und dann machte auch jemand auf und meinte, möchtest du reinkommen? Und dann saß er da mit dem riechende Norweger und der Person die Lichtstimme und dem Uhrwerk, wie sie in dem Buch heißen. Und die haben dann Musik komponiert. Also der Guru schrieb Lieder selbst mit diesen Musikern und auch die Texte. Und das sind tatsächlich schöne Lieder. Und das hörte ich eben. Und dann wurde ich reingebeten und konnte dabei sitzen. Auch so ein bisschen, ich mache so ein bisschen Percussion, ich konnte so ein bisschen mittrommeln und so. Und ach, das war schon immer sehr schön. Also Musik allein.
Und
Musik
hat er
machen,
bescheiden gewohnt, wie man das jetzt vielleicht von einem Guru erwartet? Oder waren da die dicken Teppiche und die goldene Wasserhähne?
Also goldene Wasserhähne nicht, Teppiche schon. Was erstaunlich war, es lag überall Kriegsspielzeug rum für seine Kinder.
Hä?
Ja, kann ich auch nicht erklären. Dann,
He-Man und Superman.
Genau, dann natürlich Fernseher, Mikrowelle, diese ganzen Dinge, die im Grunde irgendwie verdammt waren. Trotzdem hatte er das alles, aber er lebte da eben mit seiner Frau, die war eine Schwedin, mit diesen anderen Frauen, mit seiner, in dem Buch, ich habe ja das geändert, also mit seinem Vater, muss ich in dem Fall sagen. Und ja, die wollten natürlich allen westlichen Luxus haben, den sich auch der allgemeine Inder natürlich wünscht. Uns wurde aber immer erzählt, seid bescheiden, schmeißt euren Fernseher aus der Wohnung zu Hause. Und lebt ein bescheidenes, glückliches, zufriedenes Leben ohne Brimborium.
Ach, das kommt uns das nicht gerade von einigen Diktatoren so bekannt vor, die dann mit dem ganzen Geld abhauen, ja, und das Volk darbt. Wann hat es denn bei dir angefangen zu merken, den haben wir eben schon erwähnt, den Kalle, der wurde dann auch so ein bisschen kritisch. Wann fing das an zu bröckeln? Was waren die ersten Zeichen bei dir, dass du irgendwie gesagt hast, hier stimmt was nicht? Also das, was ich mir erwarte, erfüllt sich nicht. Er ist vielleicht auch nicht authentisch in seinen Worten und in seinen Taten.
Zeichen gab es eigentlich die ganze Zeit, vom ersten Tag an. Schon von Blaufinger gab es Zeichen und ich wollte nicht auf die hören. Vor allem dann, als ich in Indien war und beim NDR gekündigt hatte, meine Familie verlassen hatte, meine Freundin und ihre Tochter zurückgelassen habe, also so viel aufgegeben habe, sich dann einzugestehen, dass diese Zeichen doch sehr deutlich sind und ich offenbar aufs falsche Pferd gesetzt habe, das ist schwer. Und es dauerte tatsächlich mindestens 7 Monate, bis ich gesehen habe, wo ich dann auch meiner Freundin erzählte, hier stimmt was nicht. Mhm. Bis es einfach zu deutlich wurde, das ist ein riesiger
Kannst du das konkretisieren,
Käse.
Woran du das festmachst?
Allein daran, dass er mit verschiedenen Frauen Sex hatte und immer wieder sagte, er wäre erleuchtet, hätte das nicht nötig. Mhm. Dann an Lügen. Es wurde die ganze Zeit gelogen über Dinge, die angeblich verkauft werden. Dieses Healing Center, das passte vorne und hinten nicht. Dass er einen Tempel und einen Strand geschenkt bekommen hätte und so. Ist alles Käse gewesen.
Und war das Schwierige, es dir einzugestehen oder auch all den engen Menschen, die dich ja eben auch lieben, die aber nicht eben in diesem Ashram war, wie du gerade erwähnt hast, deine Freundin, deine Familie, deine Brüder, denen dann auch zu sagen, ich habe mich geirrt? Was war das? Was war schwieriger?
Der erste Schritt ist, sich selbst einzugestehen, sonst kann man das ja den anderen nicht sagen. Also mir einzugestehen, ich habe wirklich in die Scheiße gegriffen. Das ist schwer, das ist total schwer. Das tut auch weh. Dann merkt man eben, Mensch, ich habe wirklich was Gutes aufgegeben. Übrigens auch eine gute Gesellschaft, das sehe ich jetzt auch. Wir leben in Deutschland Europa einer tollen Gesellschaft. Natürlich mit allen möglichen Macken, aber das sich einzugestehen, dass ich also ständig alles schlecht bei uns gemacht habe, um dann zu sehen, verdammt nochmal, das ist doch gut bei uns.
Und das Tolle ist natürlich dann, wenn man die Begabung des Schreibens hat und das in mehreren Tagebüchern dann festhält und am Ende dann ein Buch dabei herauskommt und das ein Weg sein kann, das zu verarbeiten. Roadtrip mit Guru, mit Tim Kruse heute. Jeder Trip hat mal ein Ende, ja.
Ja,
unfreiwilliges Ende. Auch der mit einem Guru. Wärst du nicht mit Becky, nackt schwimmen gegangen im Meer, wärst du heute vielleicht noch in dem Ashram?
Ja, was weiß man
fliegt
nicht,
da bei dir irgendwas gerade durchs Studio? Nee.
Lass mal hören, warte, ich muss mal Kopfhörer absetzen.
Okay.
Nee, das ist bei euch.
Ach, bei mir. Stimmt, ich habe das Fenster. Okay.
So, Becky, ja, ich kann es nicht sagen. Also ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Monate gebraucht, um mir diese Niederlage komplett einzugestehen. Dadurch, dass ich mit einer seiner Frauen etwas Kleines, muss ich dazu sagen, anfing, bin ich dann zum Glück rausgeflogen aus dem Ashram, was eben auch den ganzen Irrsinn zeigt, als ob er Ansprüche oder Rechte auf andere Menschen hätte. Also das war schon relativ irrsinnig und dann bin ich zum Glück rausgeflogen.
Der hat dich ausgesetzt am Straßenrand.
Ja, mit Badehose und barfuß. Und hat dann gesagt, bleib hier, wir regeln das und dann kommen wir wieder. Und dann saß ich da, irgendwo in Schweden war das, an einem Waldrand und wartete. Und die kamen dann tatsächlich wieder, hatten meine Sachen dann alle dabei.
Ist ja wie so ein Film eigentlich.
Ja, das ist auch wirklich, ich möchte es auch gerne verfilmen. Mhm. Also wenn du irgendwen kennst, sag Bescheid, der sowas könnte.
Ja, ich sehe das schon als Film.
Ja, das ist auch wirklich eine Abenteuergeschichte. Mhm. Das ist so wahnsinnig gewesen alles. Naja, und dann haben die mich an den Zug gebracht und ich bin dann nach Deutschland zurückgefahren, die einzigen, die da waren, es waren nämlich Sommerferien, waren meine Eltern und bin dann zu denen und die haben mich dann wirklich, ich habe denen die ganze Geschichte erzählt und die haben mich dann sehr, sehr liebevoll, auch dankbar wieder aufgenommen und wir haben seitdem auch weiterhin ein wirklich tolles Verhältnis, muss ich sagen, bin ich auch sehr dankbar für.
Eltern.
Ja.
Das ist Liebe, ne? Egal, was
Liebe.
Du machst
wirklich.
Da.
Ich hab echt Scheiße gemacht.
Du hast wirklich, muss ich jetzt mal so muttimäßig dir mit auf den Weg gehen. Sag mal, was war denn eigentlich mit deiner Freundin?
Die hat mich auch zurückgenommen und war auch sehr dankbar. Sie ist einfach cool. Also sie hört auch zu gerade übrigens. Aha. Die ist einfach eine coole Frau, da kann man sagen, was
Grüße,
man will.
Grüße, ne, mal hier.
Ja, nein, ist toll. Also auch unwahrscheinlich souverän, auch diese ganze Nummer mit Becky und so, da hat sie...
Aber hat, ich meine, du bist ja ein Mann der Extreme, ja, wenn man sagt, mal kurz fasten, machst du das gleich 40 Tage, wenn man sagt, mal jemanden kennenlernen, haust du gleich ab für ein Fastenjahr und folgst dem Guru. Aber was würdest du sagen, ist da bei dir, dass du, wenn du dich auf etwas einlässt, das ja doch immer relativ extrem ist?
Ja, das ist, glaube ich, eine Charaktereigenschaft. Ich muss auch sagen, ich bin relativ angstfrei. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Abenteuer kann man nur machen, wenn man keine große Angst hat. Und ich habe keine Angst vor großen Abenteuern. Also ich habe auch schon 2002, damals nach der Kirchpleite, da war ich Baran, habe ich alles dann hingeschmissen und habe mir ein Segelboot gekauft und bin um die Welt gesegelt. Mhm. Das sind so Sachen, ja, barfuß oder Lackschuh hat, wie heißt der?
Genau, in Berlin, genau, im Bademantel. Oh Gott, wir werden beide
egal,
alt.
Ja.
Ja, schnell, Felix weiß es. Harald Junke. Oh,
Harald
danke.
Junke, genau,
Felix
vielen Kumpert Dank.
Felix weiß es hier, der hört den Tag.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Lebensmotto. Also Barfuß oder Lackschuhe, alles oder nichts. Und so ein bisschen mache ich das, aber es hat sich doch extrem beruhigt. Das muss ich sagen.
Aber angstfrei sind dann eben auch die Menschen, die dich lieben, deine Eltern und deine Freundinnen, dann eben tatsächlich auch geworden. Also zu wissen, man kann dich loslassen und du hast einfach eine gute, ich nenne es jetzt mal Homebase, ja, eine gute Basis, wo du dann auch zurückkommen kannst.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich komme aus einem wirklich gesunden Elternhaus, eine gesunde Familie, gesunde Brüder, eine gesunde Freundin, auch aus einem gesunden Elternhaus. Das ist eine ganz gute Basis. Und ja, alle Spiränzchen verzeihen die mir. Sagen, ich bin halt so, aber sie lieben mich trotzdem. Das ist natürlich wunderschön.
Und dein Schlüssel ist natürlich deine Kreativität, dass du schreiben kannst. Das machst du auch unter gekritzeltes.de. Da kann man es nochmal nachlesen. Da sind auch Songs und Gedichte, Themen, die dir gefallen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Aber eins musst du mir nochmal erzählen, weil das kommt in diesem Buch immer wieder vor, dass du ganz wenig geschlafen hast und in der Zeit nur ganz wenig Schlaf brauchtest. Mhm. Irgendwie nur manchmal nur 4 Stunden und dann bist du ja nachts durch den Aschraum gelaufen, hast irgendwie Hunde gestreichelt und die Sterne angeguckt. Hat sich das wieder reguliert? Also schläfst du wieder 7-8 Stunden? Oder
ja, auch letzte Nacht.
Irrst du jetzt durch Kiel?
Nein, nein, nein. Ich war letzte Nacht um 10 im Bett und haben bis 7 durchgepennt. Also ich weiß auch nicht, was los ist.
Ja, du hast dich einfach gut vorbereitet auf unseren Termin.
Genau, genau. Nein, das hat sich gelegt. Und das kann ich aber auch erklären durch in Indien relativ wenig Nahrung, keine Sorgen und keine Probleme, was eben auch viel Energie frisst. Und einfach ein hoher Grad an Aufmerksamkeit rund um diesen Guru herum. Da reichen dann 4-5 Stunden.
Ja, also jetzt wieder normaler Schlaf und neues Projekt ist auch in Angriff. Du hast es eben gerade schon erwähnt. Also das Meer, das Wasser, das Segeln, auch eine große Leidenschaft von dir, wird einem neuen Roman eine Rolle spielen. Verleger werden da gerne noch gesucht. Frankfurt ist ja eine Verlegerstadt. Ne?
Ja.
Und ansonsten hoffe ich, dass du dich bei uns wohlgefühlt hast.
Ich habe mich sehr wohlgefühlt, wenn ich das noch schnell sagen darf. Ihr habt euch toll vorbereitet. Ah. Also auch euer Kollege Markus Schaper, ein tolles Vorgespräch. Er hat tatsächlich das Buch gelesen, was die wenigsten Journalisten tun, also in allen Interviews,
was?
Die ich habe.
Das gibt es bei uns hier gar nicht.
Oh Gott, die haben das wirklich nicht gelesen. Und das ist, finde ich, teilweise natürlich traurig. Aber in dem Fall, liebe Bärbel, das war hervorragend. Herzlichen Dank.
Super. Und ich habe eine Nachtschicht eingelegt und ein Buch gelesen. Ich habe es nämlich vorgestern im Flieger vergessen. Auf Sitz 27C. Und Markus hat es mir, das muss ich nochmal sagen, gestern Morgen in den Briefkasten geworfen. Dafür nochmal danke, Markus. Und jetzt geht's, lasse ich dich raus, ne, in Kiel.
Ja, tschüss. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
Ciao, bis bald.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.